Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des KPMG Expert Talk. Mein Name ist Silvan Njurt, ich bin Partner bei KPMG und Verantwortlicher für unsere Dienstleistungen im Bereich Nachhaltigkeit. Die heutige Ausgabe ist Teil unserer Podcast-Reihe zum Thema Nachhaltigkeit, die KPMG gemeinsam mit der Verwaltungsratsvereinigung Swiss VR ins Leben gerufen hat. Ich freue mich sehr, heute meinen Gast Hans-Christian Heusgard bei uns begrüßen zu dürfen. Herr Heusgard, Sie sind unter anderem Verwaltungsratspräsident von Calida sowie Verwaltungsratsmitglied der Barclays Bank. Davor waren Sie 25 Jahre als CEO in der Luxusgüterbranche tätig. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und mit uns das Thema Nachhaltigkeit und die Verantwortung im Verwaltungsrat diskutieren.
Guten Tag, Herr Jurt. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch für dieses spannende Thema.
Herr Heusgard, der tägliche Konsum ist eine wichtige Antriebsfeder unserer Wirtschaft, unseres Wohlstandes. Er ist allerdings auch eine Ursache für ökologische und soziale Problemfelder. Als Schweizer verbrauchen wir ca. 3-mal die verfügbare Erdkapazität. Auf die Dauer werden wir hier eine Balance finden müssen. Wo sehen Sie in einer solchen Welt innerhalb der planetaren Grenzen die Berechtigung und Chancen für Luxusgüterkonsum?
Meine Erachtens sind Luxusgüter eigentlich per Definition nachhaltig. Luxusgüter zeichnen sich aus mit einer außergewöhnlichen Handwerkskunst, Qualität und Tradition. Und das heißt, das ist per Definition nachhaltig und mit einer langen Lebensdauer. Es ist auch sehr teuer, so es ist nicht ein Artikel, das man wegwerft. Und das heißt, wir haben unsere Breguet-Uhr oder unsere Hermes-Tasche fürs Leben.
Wie hat sich diese Branche in Bezug zu sozialen und ökologischen Herausforderungen aufgestellt oder auch gewandelt?
Gut finde ich eigentlich. Also ich sehe doch Nachhaltigkeit im Luxusgüterbereich ein bisschen weiter als Themenkomplex. Und ich sehe vor allem, dass im Sinne von Charity und Aktivitäten historisch, auch vor, als ESG oder Nachhaltigkeit ein Thema war, war die Luxusgüter sowie in Italien und auch in Frankreich sehr, sehr aktiv. Und das ist ein bisschen anders, aber das ist zum Beispiel Gebiete zu bewahren, Gebäude zu bewahren und das ist auch Nachhaltigkeit. So, ich fühle mich eigentlich wohl in diesem Sinne. Ja. Mhm.
Wir beobachten heute generell eine sehr starke Zunahme der Bedeutung der ESG-Thematik für die junge Generation, für Regulatoren, auch für Investoren und für verschiedene andere Anspruchsgruppen. Was hat sich im Vergleich zur Vergangenheit in dieser Debatte verändert, wenn Sie das über die Zeit verfolgen?
Ja, also ich glaube, dass die Diskussion heute und in den letzten 2 Jahren, besonders die Diskussion über Purpose oder Zweck für ein Unternehmen, hat sich sehr, sehr verändert. Und das heißt, dass man hat diese Diskussion und Unterschied zwischen Shareholder-Capitalism und Stakeholder-Capitalism. Und da finde ich, da hat sich absolut die Debatte sich verändert. Also ein gutes Beispiel eigentlich ist Gilets Jaunes in Frankreich, aber wir haben auch die gleichen Themen in der Schweiz. Also man hat die Elite, die über die Ende der Welt sprechen und wir haben die einkommensschwachen Gruppen, die über Ende des Monats sprechen.
Wenn man jetzt auf diese starke Zunahme der Regulierung blickt, glauben Sie, dass es gewisse Branchen und Unternehmen vielleicht auch versäumt haben, ihren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten?
Das glaube ich. Wir müssen natürlich erinnern, dass börsenkotierten Gesellschaften ist tatsächlich und gesetzlich zwungen dazu, um diesen Themen zu adressieren. So, ich glaube, es ist fair zu sagen, dass Familienunternehmen und Privatunternehmen ein bisschen hinter der Kurve ist.
Vieles verändert sich natürlich auch. Wir müssen ja nicht nur vom Negativen sprechen. Veränderungen bringen immer auch Chancen. Wir bauen Infrastrukturen um, Kundenpräferenzen verändern sich und in verschiedenen Sektoren gibt es zum Beispiel auch Subventionen zu holen, wenn man sich entsprechend ausrichtet. Wo sehen Sie die Chancen für Unternehmen im Generellen?
Generell finde ich, dass natürlich Innovation unter diesen Bedingungen, Innovation muss sich beschleunigen und da gibt es große Chancen für kreativen und innovativen Unternehmen, nicht nur zum Nachhaltigkeit zu beitragen, aber eigentlich diesen Wandel zu führen.
Mit den starken, sichtbaren Veränderungen im Umfeld aufgrund verschiedener Megatrends, wie zum Beispiel Bevölkerungswachstum oder, wie man überall hört, Klimawandel oder Biodiversitätsverlust, es stellen sich für viele Unternehmen strategische und sehr langfristige Fragestellungen. Welche Verantwortung tragen hier Verwaltungsräte aus Ihrer Sicht und wie kann diese wahrgenommen werden?
Also die Hauptverantwortung des VR in der Schweiz ist Strategie Und das heißt langfristige Ausrichtung. Und wir müssen absolut sicherstellen, ich muss als VRP für Calida absolut sicherstellen, dass wir haben diesen Themen integriert in unsere Strategie, weil das ist natürlich für die Zukunft und die langfristige Strategie sehr, sehr wichtig.
Gibt es spezifische Fokuspunkte oder Prioritäten, die Sie in Ihrer Rolle als Verwaltungsrat setzen?
Also ich muss ehrlich sagen, dass für mich ist immer TSR, also Total Shareholder Return, immer Priorität Nummer eins, weil ich bin überzeugt, dass wir können nicht in Nachhaltigkeit und in ESG investieren, wenn wir nicht profitabel und finanziell Kraft haben. So, das ist immer sehr, sehr wichtig für mich. Aber es ist klar, dass wie Digitalisierung war eine Herausforderung, ist natürlich auch jetzt ESG sehr, sehr wichtig zu integrieren im alltäglichen Arbeit im Verwaltungsrat und im Strategie.
Vielleicht, um das auch noch ein bisschen konkreter zu machen, haben Sie bei Ihren Verwaltungsratssitzungen das Thema ESG regelmäßig traktandiert. Erfolgt hier beispielsweise auch eine strukturierte Berichterstattung, analog der finanziellen Eckdaten, oder wird dies üblicherweise auf einer anderen Stufe überwacht bei Ihnen?
Absolut. Also Calida ist mit Nachdruck nachhaltig. Und das heißt, das ist regelmäßig auf jeden VR-Agenda immer traktandiert. Und wir haben ein sehr, sehr strukturiertes Bericht. Wir waren auch die Erste dieses Jahr in der Branche, das eigentlich freiwillig sozusagen. Und vor die gesetzlichen Forderungen haben wir eigentlich zum ersten Mal dieses Jahr in unserem GV auch einen Nachhaltigkeitsbericht für den GV präsentiert.
Mhm. Ja, ich habe das auch zur Kenntnis genommen natürlich. Und die Calida wirbt ja auch sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit und mit ihrer Serie 100% Natur zum Beispiel für Nachhaltigkeit und Abbaubarkeit. In den letzten Monaten haben wir immer wieder auch Unternehmen in den Schlagzeilen gesehen, die sich mit ihren öffentlichen Zielsetzungen und Labels gezeigt haben und dann auch hinterfragt wurden. Und teilweise konnten sie dann auch die Nachweise, die nötigen, nicht erbringen. Wie fühlen Sie sich da mit dem Thema? Fühlen Sie sich wohl mit den Aussagen, die da gemacht werden aktuell? Und was machen Sie, um sicherzustellen, dass Sie da nicht auch vielleicht einmal ein Thema bekommen in der Öffentlichkeit?
Ja, also ich fühle mich sehr wohl, weil für Calida war es seit 60 Jahren, nach der Gründung von der Kellenberger Familie, war Nachhaltigkeit wirklich in den DNA für die Marke. So, wir zertifizieren zum Beispiel seit 2016 diesen Green Made in Green Tags. Heute sind 35% unserer Gesamtkollektion in diesen Green Tags formuliert. Wir haben auch diesen 100% kompostierbare T-Shirt zum Beispiel. So, ich fühle mich wohl. Es ist noch eine lange Reise, aber wir sind so ganz weit gekommen.
Es wird ja aktuell sehr viel eben über Klima und ökologische Verantwortung gesprochen. Sie haben sich aber persönlich oft auch in Industrien bewegt, wo vor allem auch soziale Risiken, beispielsweise bei der Beschaffung von Rohstoffen oder bei der Produktion von Produkten, im Textilbereich zum Beispiel, eben existieren. Wie beurteilen Sie hier die zunehmende Ausweitung von Verantwortlichkeiten von Unternehmen über die traditionellen Unternehmensgrenzen in die Zuliefererkette?
Also ich finde persönlich es grundsätzlich richtig, dass die Unternehmen für diesen erweiterten Zulieferkette Verantwortung haben. Also das ist für mich eigentlich der einzige Beitrag, dass die wir jetzt ja wirklich beitragen können zum diesen, also zum Menschenrechte und zum Verbessern für die Leute in armen Ländern. Also das finde ich gut. Ich bin aber natürlich skeptisch, wenn es für politischen Idealisten die Definition kommen von Leuten, die nie in Honduras oder Elfenbeinküste oder in Thailand gearbeitet haben. Da habe ich ein bisschen Angst, was die Regelung kommt. Aber grundsätzlich finde ich es gut. Und es gehört auch zu Calidas Unternehmensphilosophie, dass wir arbeiten nur mit Partnerschaften, die schon also diesen ILO-Übereinkommen eigentlich unterzeichnet haben. So, ich finde es grundsätzlich gut.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann sehen Sie es auch als realistisch an, dass ein Unternehmen in der Schweiz einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Menschenrechtslage im Ausland leisten kann?
Eigentlich nicht. Also da muss ich sagen, das ist für mich vor allem ein politischer Dialog und es ist ein politischer Druck. Wir können in Segmenten zum Beispiel wie diesen Lieferketten natürlich etwas beitragen, aber ich glaube, es ist wichtig, das ist ein politischer Dialog, es ist ein politischer Druck. Aber auch da müssen wir realistisch sein. Wir haben schon gesehen, dass Herrn Cassis hat Probleme mit den China zu überzeugen, dass ein kleines Land wie der Schweiz über Menschenrechte sprechen. Das versteht die China zum Beispiel nicht und da müssen wir auch realistisch sein.
Vielleicht noch eine andere Perspektive. Wir beobachten heute einen sehr starken Effort von Finanzinstituten eben auch soziale und ökologische Faktoren bei Investitionen und Vergabe von Krediten zu berücksichtigen. Sie wissen ja auch dort auf dieser Seite Bescheid. Müssen Unternehmen in Zukunft damit rechnen, dass sie Schwierigkeiten bekommen, an Finanzierung zu gelangen, wenn sie sich im Bereich ESG nicht entsprechend aufstellen?
Ja, da bin ich absolut überzeugt. Und wir sehen schon in einigen Ländern, in meiner Heimat Dänemark zum Beispiel, dass es gibt schon gesetzliche Vorschläge, dass man nicht eine Kreditlinie, nicht einen Lohn haben können, ohne dass man wirklich auch seinen ESG-Strategie und seinen CTO-Emissions und so weiter darlegen. Ja.
Gibt es aus Ihrer Sicht ein Set oder quasi eine Grundlage an Informationen, die jedes Unternehmen zur Verfügung stellen können muss?
Es ist natürlich ein bisschen branchenabhängig, aber ich glaube, es gibt grundsätzliche Dinge, das müssen die Unternehmen darlegen. Zum Beispiel die United Nations Social Development Goals sein oder was auch immer. Wasserverbrauch, Elektrizitätsverbrauch, CTO-Emissions. Glaube ich, das müssen wir alles in den nächsten Jahren absolut rapportieren. Ja. Auch in Gender Equality finde ich es wichtig, dass man auch da rapportieren zwischen weiblich und männliche Zusammensetzung. Nicht nur den Management, aber auch das ganze Unternehmen.
Wie sehen Sie das für die kommenden Jahre? Was erwartet Unternehmen in den kommenden 5 Jahren in Bezug auf Transparenz? Haben Sie da eine Vision?
Nein, also ich glaube eigentlich nicht, weil für mich noch einmal, es ist ein bisschen wie Digitalisierung. Also wenn man nicht sich mit ESG beschäftigen vorher und proaktiv, dann ist es ein Problem für das Unternehmen und wir werden einfach nicht überleben.
Das ist fast schon ein gutes Schlusswort. Jetzt eine Abschlussfrage, noch ein bisschen neckisch, wenn Sie ein Nachhaltigkeitsproblem lösen könnten, welches würden Sie lösen?
Also für mich persönlich wäre es die Berge von Plastikflaschen in unseren Meeren, die unseren Meeren herumschwimmen. Das finde ich absolut ein großes Problem und ein großen Ertrag ist für unsere Meeresbiodiversität und was auch immer. Von denen möchte ich gerne den Welt befreien.
Sehr gut. Herr Hüskamp, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich hoffe, wir können es irgendwann weiterführen. Es hat sehr Spaß gemacht. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank.